wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist heute zum Gottesdienst in der Freien Christengemeinde. Schön, dass wir diese Zeit miteinander begehen können. Wir haben jetzt am Anfang des Gottesdienstes einen Teil, den nennen wir Lobpreis oder Anbetung. Und das ist tatsächlich etwas, was du Gott bringst. Das ist tatsächlich etwas, was du mitgebracht hast und bei Gott ihn quasi ihm schenkst. Du lobst Gott für das, wie er ist, für das, was er getan hat, für das, was er dir bedeutet, für das, was er dir ermöglicht. Es geht nicht darum, was holst du quasi aus dieser Zeit für dich raus, vielleicht an Emotionen oder an Erlebnissen, sondern es geht darum, Gott groß zu machen, für, so wie er ist. Und ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, da fühlen wir uns gut, da haben wir sogar Lust zu frohlocken, vielleicht ein Loblied anzustimmen. Und da gibt es Situationen, da fühlen wir genau das Gegenteil. Und es gibt Situationen, da fehlen uns manchmal die Worte. Da ist es auch ein richtiger Schatz, Lieder zu kennen und Lieder, wo das Herz singen kann. Und ich weiß nicht, viele der Lieder, ob ihr das wisst, aber viele Lieder, die sehr bewegend sind, die ganz, ganz viele Menschen auf der Welt berührt haben, diese Lieder sind eigentlich in schwierigen Zeiten entstanden. Sie sind in Zeiten entstanden, die, wo vielleicht du und ich nicht gesungen hätten, wo vielleicht du und ich nicht gerade Lied angestimmt hätten. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ganz am Anfang heute. Und die Technik wird mich dabei unterstützen. Sie handelt von einem Mann. Sie handelt von einem Mann, der lebte 1871, also vor lange, lange Zeit, und zwar in den USA. Und dieser Mann war, da seht ihr das Bild von ihm, das war der Horatio Gates Spafford. Und dieser Mann war Jurist, hat ganz viel Geld verdient und sein ganzes Geld hat er in Chicago in verschiedene Immobilien investiert. Er hatte Frau und Kinder, ganz normal zur damaligen Zeit. Und dann passierte etwas, ein Sturm, mit dem konnte keiner rechnen, und zwar kein normaler Sturm, sondern ein Feuersturm. Das war der berühmte Feuersturm von Chicago, so haben die Bilder das festgehalten. Ihr seht, das oben ist kein Wind, sondern das sind die Feuerflammen. Quasi eine komplette Stadt brennt, eine komplette Stadt brennt nieder und die Menschen versuchen sich, wie man das so sieht, über die Brücke zu retten, versuchen zu fliehen. Das Feuer war so verheerend, dass im Grunde genommen fast die ganze Stadt ausgebrannt ist. Und alles, was dieser Mann zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben verdient hatte, alles, was er besessen hatte, war verbrannt. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, ist in diesem Sturm auch sein einziger Sohn ums Leben gekommen, der kleine Knirps. Und das hat natürlich der Familie schon ziemlich zugesetzt innerlich, ihrer Seele. Und die nächsten 2 Jahre ihres Lebens waren eigentlich davon gezeichnet, die Stadt wieder aufzubauen, den Menschen zu helfen, den Ärmsten zu helfen und irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Die Familie ist gewachsen, sie hatten 4 Kinder und so nach 2 Jahren vor lauter Aufbauarbeit, so muss man sich das vorstellen, haben sie gesagt, wir wollen mal eine kurze Verschnaufpause machen, wir wollen Urlaub machen und sie wollten nach England fahren mit dem Schiff, um Urlaub zu machen, Familie wahrscheinlich zu besuchen, auch Al Moody, ein bekannter Prediger damaligen Zeit, hat dort gepredigt in England. Den wollten sie mal so im Urlaub mal hören, sich so die Seele aufbauen lassen. Und so planten sie gemeinsam ins Schiff zu steigen und rüberzufahren nach England. Der Vater wurde allerdings aufgehalten durch einen wichtigen Gesprächstermin und konnte nicht mitfahren, hat ein späteres Schiff quasi gebucht. Und leider passierte etwas Schlimmes auf der Überfahrt. Es gab das damals größte Schiffsunglück zu der Zeit, Passagiersunglück. Das war ungefähr 40 Jahre vor Untergang der Titanic. Titanic war das größere Unglück, aber bis dahin war das schlimmste Unglück. Da sieht man auf dem Bild das quasi Passagierschiff mit der Familie und es wurde von einem Kohleschiff, glaube ich, gerammt und ist untergegangen und es gab kaum Überlebende. Und die Geschichtsschreibung sagt, als die Frau angekommen ist, in England hat sie ein Telegramm geschickt und Telegramm war damals teuer und relativ knapp und in dem Telegramm stand nur drin, ich bin angekommen, allein. Genau, da sieht man die Familie, die Mädels. Alle vier sind bei dem Frachterunglück quasi umgekommen. Sie ist alleine angekommen. Das ist schon quasi unvorstellbar. Er hat ihr geschrieben, ich komme sofort nach. Dann ist sie ins nächste Schiff gestiegen, nach England. Und irgendwo mitten auf der Überfahrt hat ihn dann der Kapitän zu sich gerufen auf die Brücke und wusste ja über die Geschichte und hat gesagt, ja, wir sind jetzt ungefähr an der Unglücksstelle. Und Stafford war nicht nur ein Unternehmer, er war auch ein Musiker. Und genau an diesem Ort hat er Papier zur Hand genommen und hat ein Lied geschrieben. Unvorstellbar eigentlich. Und der Titel auf Englisch ist, der sagt es eigentlich noch besser wie auf Deutsch, It is well with my soul. Also, es geht mir gut, meine Seele. Das war quasi der Titel dieses Liedes. Und das hat er quasi, hat gesagt, die Umstände sind so, wie sie sind. Ich bin durch Stürme gegangen, aber meine Seele ist fest, meine Seele ist gehalten von Gott. Mir wurde quasi alles genommen, was ich so hatte, Stück für Stück. Aber meine Seele, sie ist fest, weil ich von Gott gehalten bin. Und das ist das Lied, was wir euch gerne singen würden, was wir euch gerne präsentieren würden. Und es ist eigentlich, denkt man erstmal, ein fröhliches Lied. Außer man kennt diesen Hintergrund. Und so will ich mit euch dieses Lied gemeinsam singen, weil der Text einfach bewegend ist auf Deutsch. Er ist genau, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid, wenn ihr die Augen zumacht, ja, wunderschön. Genau, ihr seid am Wasser. Ihr seid vielleicht auf einer Schiffsbrücke. Ihr seid umgeben von Wasser. Ihr wisst, was passiert ist. Ihr wisst, was in der Seele dieses Mannes vorgegangen sein muss. Und genau da hat er uns dieses Lied vor Jahrhunderten eigentlich geschrieben, It is well with my soul, wenn Friede mit Gott. Und wir wollen euch dieses Lied singen und laden euch ein, egal wo ihr gerade steht, egal wo ihr euch gerade befindet, was gerade in eurem Alltag so los ist, dieses Lied mit uns zu singen. Und eine Bitte, macht eure Handys aus, ja, auch für den Rest des Gottesdienstes. Gerade bei so einem Lied ist es gut, sich mal drauf einzulassen und die digitale Welt hinter sich zu lassen. Wir werden das Lied mit Gesang und mit Klavier und Gitarre begleiten.
Jesus hat was. die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stab meine Seele hoch preise den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, in dem Herrn. Mir ist wohl
Wir haben euch gleich zu Anfang des Gottesdienstes heute dieses Lied präsentiert und diese Geschichte. Diese unfassbare Geschichte und dieses unfassbare Lied dazu, finde ich. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm. Mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Krass. Dieser Mann singt über Stürme und er hat ja einmal den Feuersturm erlebt. Und dann hat er nochmal diesen Untergang auf dem Meer erlebt. Ich glaube, das sind so ziemlich die größten Stürme, die man so erleben kann. Wenn einem einfach alles genommen wird und nichts übrig bleibt. Und dann schreibt er im vierten Vers ja, nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Das stelle ich mir so richtig vor. Er sagt, ich lebe quasi geborgen in Christus, für Christus allein. Davor hat er vielleicht für so schöne Dinge gelebt wie Familie, was ja schön ist. Dafür zu leben, ist ja toll. Oder für das, was er so bewegen konnte, was er erreichen konnte. Aber er sagt, früher habe ich ein Stück weit so dafür gelebt. Ja? Und jetzt sagt er, jetzt bin ich geborgen in Christus und lebe für Christus allein. Das ist, bei ihm hatten, glaube ich, diese Zeilen ganz besondere Bedeutung. Ja? Wenn er sagt, ich lebe ihn für Christus allein. Ich merke, das ist Ziel in meinem Leben. Und er sagte, in ihm habe ich Frieden. Ja, eigentlich hatte der Mann alles andere wie Frieden, äußerlich betrachtet. Ja? Aber in Jesus hat er diesen Frieden bekommen, trotz der Umstände. Und dann sagte er, und Erlösung von Pein, also Erlösung von Schmerz. Ich glaube, dass er massiv Seelenschmerzen hatte. Also ich bin mir sicher, dass er diese Bilder von seinen Kindern ständig vor Augen hatte. Und dass das Schmerz in ihm ausgelöst hatte. Und er sagte, ja, in Gott habe ich meinen Frieden und Erlösung von diesem Schmerz. Und er sagte, meine Seele ist selig im Herrn. Und das Tolle finde ich, das hat der Mann zu seinen Lebzeiten gesagt. Das heißt, er hat diesen Frieden, er hat diese Ruhe, er hat diesen Seelenfrieden zu Lebzeiten gefunden. Also ich mache ja manchmal auch Beerdigung und dann sagt man ja immer so zum Trost aller, gell? Jetzt ruht derjenige im Frieden oder selig sei seine Seele. Bei manchen Leuten wissen wir ja gar nicht, ob er im Frieden ruht, ob das überhaupt selig ist. Wir wissen ja nicht, wie die Leute gestorben sind. Wir wissen nicht, ob ihre Seele wirklich Ruhe hatte. Aber dieser Mann, er hat es ja auch nicht zu seinen Kindern gesungen, sondern er sagt, hier, jetzt ist meine Seele kommt zur Ruhe in diesem Leben. Und das ist etwas, das ist so ein Ziel, das ist so ein Level, wo Jesus dafür gekommen ist, dass die Menschen es hier auf dieser Erde erleben. Nicht erst irgendwann im Jenseits, sondern hier schon, wo Gott sagt, du kannst das erleben, du kannst Frieden mit Gott haben, du kannst Halt in Jesus haben. Dafür ist Jesus gekommen. Ich glaube, dass dieser Mann, der Horatio, dass er, als er quasi an dieser Reling stand von diesem Schiff, ich glaube, da stand er an einem Punkt in seinem Leben, an dem seine Überzeugungen abgefragt wurden. Wisst ihr, Überzeugungen. Seine Gefühle waren schrecklich, glaube ich. Und ich glaube, er wusste, dass er auf seinen Gefühlen nicht seine Zukunft bauen kann. Also ich glaube, das Gefühl, wenn du an so einer Reling stehst, da gibt es ganz dunkle Gefühle, glaube ich. Ja? Und du gerade siehst, deine Kinder sind da irgendwo unten und das andere ist ja schon, ich glaube, da kommen ja ganz dunkle menschliche Gefühle. Die muss man eher abwehren. Ja? Die muss man eher in Zaum weisen und sagen, nein, auf diesen Gefühlen kann ich nicht meine Zukunft bauen. Da brauchst du Überzeugungen. Und deswegen, glaube ich, hat er auch in diesem Moment dieses Lied geschrieben, um seine Überzeugung festzuhalten, um sich zu sagen, wovon bin ich denn überzeugt? Was glaube ich denn? Worauf werde ich meine Zukunft bauen? Es war eine verrückte Zeit bestimmt damals, denn damals waren Überzeugungen wichtiger als Emotionen. Und das ist bei uns gerade genau umgedreht. Niemand in der Werbung sagt dir, aus Überzeugung sei verschwenderisch. Oder aus Überzeugung kauf dir Dinge, die du nicht brauchst. Sondern es wird dir gesagt, es fühlt sich gut an, tu das, das fühlt sich gerade richtig an, tu was für dich, tu was dir gut tut, tu was lecker ist. Es wird alles total Richtung Emotionen gepusht. Guck dir irgendein modernes Lied an. Mir ist es so aufgefallen, wenn ich diesen Text gelesen habe. Die Lieder, die wir heute singen, ist feel good, ja, be happy, tu was, wonach du Bock hast, ja, was dich gerade gut anfühlt, Überzeugung, das ist doch was für alte Leute. Alles Stimmung, Gefühle, Emotionen, das ist ganz, ganz stark diese Betonung, nicht auf Überzeugung, sondern auf wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich. Nur es ist wahnsinnig schwierig, darauf sein Leben zu bauen. Denn heute fühle ich mich so, morgen fühle ich mich so, übermorgen fühle ich mich so. Das ist wahnsinnig, ja. Und es ist nicht stabil. Doch wenn wir, ja, Emotionen und Gefühle oder das Leben für den Moment, ja, gibt es auch Lieder, die sagen, lebe für den Moment. Ja, aber es kann auch gefährlich sein, nur für den Moment zu leben. Oder zu sagen, eigentlich habe ich die und die Überzeugung, aber ich schmeiße das alles über Bord und lebe ganz anders. Wenn wir an unsere Seele denken, da sagt unsere Seele zu uns, wenn man sie so personifizieren würde, bitte, 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 bitte handel nicht gegen deine Überzeugung. Habt ihr schon mal gegen eure Überzeugung gehandelt und habt euch danach richtig schlecht gefühlt? Oder habt es bereut? Man sagt zum Beispiel, man sucht sich einen Job wegen den Gefühlen. Man geht zum Beispiel rein in ein Bewerbungsgespräch und sagt witzigerweise, ich hatte da ein gutes Gefühl. Ich habe den Job angenommen. Und dann redest du mit jemandem 5, 6, 7 Jahre später, als er gekündigte. Und die wenigsten sagen, du, ich habe gekündigt, weil ich hatte ein schlechtes Gefühl. Sondern oft kommt der Satz, interessanterweise, ich hab aus Überzeugung gekündigt. Oder der Job war gegen meine Überzeugung, ich konnte nicht länger. Hochinteressant, weil am Anfang wir sagen, der Chef war so nett, das hat sich so gut angefühlt, ich glaube, das ist der richtige Job. Oder gell, am Morgen, als ich schon aufgestanden bin, da hat sich schon so gut angefühlt, da hatte ich keinen Bauchschmerzen. Ja? Und irgendwie, das hat sich gut angefühlt. Ich glaube, das ist der richtige Job, ich glaube, ich soll mich da bewerben. Man sagt, man nimmt einen Job wegen den Gefühlen, man kündigt aber wegen den Überzeugungen. Weil auf Dauer kann deine Seele nicht mit. Auf Dauer sagt deine Seele, ich werde gespalten. Ich muss gegen meine Überzeugung handeln. Oder es wird von mir verlangt, dass ich gegen meine Überzeugung handle. Oder die Firma oder der Chef verlangt von mir Dinge, die sind tief gegen meine Überzeugung. Und wenn ich so lebe, merke ich, wie ich gespalten werde und ich kann das nicht auf Dauer. Deswegen muss ich kündigen, um quasi meine Seele wieder zusammenzubekommen. Um das, was ich glaube, was meine Überzeugungen sind und das, was ich tue, meine Handlung, dass das wieder Hand in Hand geht. Sonst wird der Mensch nämlich krank. Und wenn die Seele krank wird, wissen wir auch, wird unser Körper auch automatisch krank. Wenn wir regelmäßig gegen unsere Überzeugung handeln, dann muten wir unserer Seele etwas sehr Anstrengendes zu. Sie kommt nämlich nicht zur Ruhe. Und eigentlich wünschen wir uns das, abends zur Ruhe zu kommen, gell? Zu sagen, Mensch, ich habe entsprechend meiner Überzeugung gelebt heute. Ich habe entsprechend meiner Überzeugung meines Glaubens gehandelt. Wir haben nicht immer Einfluss auf unsere Umstände. Dieser Mann hatte Umstände erlebt, auf die hat er gar keinen Einfluss gehabt. Aber gerade in Schwierigkeiten, in Krisen, wenn da auch noch unsere Überzeugung und unser Handeln auseinanderläuft, das ist richtig gefährlich, versteht ihr? Wenn Schwierigkeiten kommen und dann in den Situationen du dann auch noch entgegen deinen Überzeugungen handelst, dann wird es richtig wackelig. Und dann verliert der Mensch auch seinen Seelenfrieden. Deswegen ist es so wichtig, beide zusammenzubekommen. Aber die Frage ist, was sind die richtigen Überzeugungen? Gell? Wo kriege ich die richtigen Überzeugungen her? Worauf kann ich den bauen? Ich finde, da bietet Gott genau die Antwort und sagt nämlich, hey, ich biete dir genau das an. Ich gebe dir mein Wort, ich gebe dir meine Überzeugung. Und weißt du was? Meine Überzeugung allein das Neue Testament, das hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Ich fände es toll, irgendetwas zu schreiben, was 2000 Jahre lang Sinn macht. Das wäre schon Hammer, oder? Aber Überzeugung zu haben, ethische, moralische, ne, was richtig, was falsch ist, Überzeugung aufzuschreiben, die 2000 Jahre lang funktionieren und wo Menschen darauf bauen können und sagen, hey, wenn ich die Überzeugung von Gott sehe, von Jesus sehe und wenn ich danach handle, dann kann eigentlich kommen, was will in meinem Leben. Dann können die Umstände sein, wie sie wollen in meinem Leben. Ich werde durchkommen. Ich werde überleben, weil das ist so ein Hammerfundament. Du kannst dich heute mit einem chinesischen Christen treffen, der lebt in einem völlig anderen Leben und du merkst auf einmal, wir haben dieselben Überzeugungen. Gell? Wir haben dieselben Überzeugungen, denselben Glauben und wenn wir danach leben, dann haben wir ein Hammerfundament. Dann kann ein Chinese hier leben und du kannst in China quasi leben und du überlebst. Und deine Seele wird nicht irgendwie durcheinander kommen. Und das führt ganz natürlich auch zu Glaubensentscheidung. Wir müssen uns entscheiden, was wir glauben und wem wir glauben. Das ist ganz, ganz wichtig, gell? Es ist total anstrengend, heute zu sagen, heute glaube ich das und morgen glaube ich das und übermorgen glaube ich das. Da völlig wechselnd drin zu sein, keine Überzeugung zu haben oder gar nicht zu wissen, was sind gerade aktuell meine Überzeugungen. Da hat unsere Zeit gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, weil uns ja so viel angeboten wird. Und wenn du Position beziehst, dann bist du automatisch intolerant. Gell? Geh auf Facebook und schreibe irgendwo deine Überzeugung, egal welche Überzeugung. Sage, du findest Frauen gut, kriegst du einen Shitstorm. Sage, du findest Männer gut, dann kriegst du wieder einen Shitstorm. Schreib doch einfach nur auf, du findest Familie gut. Schau, was passiert. Wenn bestimmt Leute dagegen schreiben und sagen, was? Was ist mit uns Singles? Was ist mit denen, die lieber Tiere haben? Und, ja. Wenn du irgendwo Stellung beziehst in unserer Zeit, ist es nicht mehr so warm wie früher. Früher haben die Leute gesagt, oh ja, das finde ich auch toll. Ja, die Überzeugung finde ich auch klasse. Oh, Glaube, klasse, super. Heute wirst du von den Atheisten oder die gar nichts glauben, dann wiederum angefeindet, warum denn überhaupt das teilst. Das wäre doch schon mal eine Anmaßung. Man soll es doch bitte für sich behalten. Na? Arbeitsplatz ist kein Ort, um über die Dinge zu sprechen. Behalt das ja für dich. Hab ja keine Überzeugung. Aber wenn das Leben geschüttelt wird, was gibt unserer Seele bitte Halt? Wovon sind wir denn überzeugt? Wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es ganz viele Menschen, die haben eins gemacht, die haben immer wieder Glaubensentscheidungen getroffen. Die haben klar Entscheidungen getroffen, die haben sich bekannt zu Dingen, die haben gesagt, das glaube ich. Und das ist meine Position oder das möchte ich glauben, in diesen Weg möchte ich gehen. So ist auch der christliche Glaube weitergegangen. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und Menschen, die an ihn geglaubt haben, haben gesagt, das, was er gesagt hat, das, was er gelehrt hat, das glauben wir. Und die Leute haben nicht unbedingt geklatscht, sondern es gab Anfeindungen, es gab Wellen von links und es gab Wellen von rechts und von vorne. Leute haben gesagt, nee, das ist falsch. Manche haben gesagt, nein, du musst an Cäsar glauben, du musst überzeugt sein, dass Cäsar Gott ist. Und als die Christen gesagt haben, das können wir nicht, das ist nicht unsere Überzeugung. Cäsar ist nicht Gott und wir werden nicht alles glauben, was er sagt. Dann haben sie dafür einen Preis bezahlt. Aber sie hatten Überzeugungen. Menschen haben diese Überzeugung auch geteilt. Sie haben diese Überzeugung zum Beispiel eine Form gegeben nach außen. Sie haben sich taufen lassen. Hochinteressant. In der Taufe sagen die Menschen, ich mache Schluss mit meinen alten Überzeugungen. Und ich nehme auf die Überzeugung von Jesus. Hochinteressant, eigentlich nur zwei Dinge. Ich beerdige quasi meine eigenen Überzeugungen und ich nehme an die Überzeugung von Jesus und möchte anfangen, diese Überzeugung zu leben. Eigentlich eine krasse Entscheidung, gell? Du übernimmst quasi einen ganzen Katalog an Überzeugung und sagst, das, was Jesus gelehrt hat, was er gesagt hat, dafür ist er gestorben und wieder auferstanden, diese Überzeugung, die nehme ich an, das sollen jetzt meine Überzeugungen sein. Ich will ab jetzt so leben, dass das meine Glaubensüberzeugungen sind. Krasse Sache. Könnte ich für mein Kind überhaupt nicht entscheiden, ob die das wollen. Deswegen in dem Fall taufe ich auch nicht meine Kinder, sondern sie werden gesegnet. Und eines Tages müssen die sich ja entscheiden. Was glauben die? Was sind denn ihre Überzeugungen? Ich kann doch nicht mal die Überzeugung von meiner Frau manipulieren, ja? Geschweige denn von meinen Kindern. Hallo, die sollen davon überzeugt sein. Das soll ihre Überzeugung sein. Und das sollen sie versuchen zu leben. Und das ist schon hart genug. Wenn es dann auch noch nicht mal deine Überzeugungen sind, stelle ich mir das ja noch schwieriger vor. Aber Jesus sagt hier, nimm meine Überzeugung an, mein Wort, was ich dir sage, und fange an, damit zu leben. Und dann müssen wir uns immer noch jeden Tag dafür entscheiden, richtig? Und es gibt Tage, da wissen wir, was Jesus eigentlich will, was seine Überzeugungen sind, und versauen uns komplett, gell? Und machen genau das Gegenteil. Und es fühlt sich manchmal noch nicht mal schlecht an. Das nennt man Versuchung, ja, oder der Versuchung nachgeben. Und dann wieder zurückzukommen auf den Weg und sagen, Jesus, du hast mir eigentlich gesagt, das sind die richtigen Überzeugungen. Und ich meinte, ich wäre schlauer und ich habe es jetzt mit meinen versucht. Und ich merke aber, meine Seele wird krank. So viele Überzeugungen. Nehmen wir irgendwelche aus unserer Zeit. Muss man aufpassen, wenn man sowas in einen Podcast reintut, ja? Kannst du gleich wieder irgendwelche E-Mails kriegen aus der ganzen Welt. Nimm doch mal Überzeugung von, die Ehe ist heilig. Einmal als Beispiel, dass die Ehe was Gutes ist und heilig ist. Wenn du sagst, nee, ich mache das jetzt anders, ich schlafe jetzt einfach mit jeder Frau, die mich freundlich anlacht und die es mir anbietet. Obwohl ich verheiratet bin, mal gucken, man muss ja offene Beziehung leben und so, ja. Man muss ja mal gucken, was so alles noch so kommt. Vielleicht belebt es wieder die Ehe. Zeig mir einen Menschen, wo die Seele sagt, boah, seitdem ich das mache, meine Seele, die blüht so auf. Ich merke, ich bin mit mir im Frieden und oh, ich merke so richtig, oh, und meine Kinder sind alle begeistert davon. Denk mal an die Seele, was das mit der Seele macht, wie die Auswirkungen sind. Vielleicht ist unsere Seele noch eine altmodische Seele von früher, die noch nicht so mitkommt mit der neuen Zeit. Oder vielleicht wird uns gesagt, Mensch, du musst deinen Augen alles Mögliche aussetzen, du musst die Dinge angucken. Hier, nimm mal einen Horrorfilm, um so ein bisschen so, nicht so viel Angst zu haben, gell? Guck dir mal so einen ordentlichen ab 18 Horrorfilm an. Danach guck dir mal so einen ordentlichen Porno an. Danach guck dir mal so einen richtigen Gewaltfilm. Da gibt es ja so Kriegsfilme, da wird ja eigentlich so alles gezeigt wie im Krieg. Da fehlt ja nicht mehr viel. Vielleicht noch in 3D mit den richtigen Geräuschen. Na, gib mal deiner Seele mal was Neues. Komischerweise tut es unserer Seele nicht gut, gell? Komischerweise profitieren wir nicht davon. Unser Bewusstsein wird nicht nur erweitert, sondern manchmal holen wir uns Bilder ein, die wir nicht mehr loswerden. Und wir müssen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, tut uns leid, wir haben diesen Weg verlassen, den du uns gezeigt hast, und wir haben unserer Seele geschadet. Jesus, kannst du meiner Seele wieder Heilung geben? Die Ärzte, die sagen, na gut, wenn sie die Bilder zu stark sehen, nehmen sie bestimmte Medikamente, dann sehen sie nicht mehr so viel. Dann siehst du allgemein nicht mehr so viel, weil es wird alles gedämpft. Aber der Schmerz in der Seele, die Bilder, die man sich reingeholt hat, die sind immer noch da. Wer kann denn unsere Seele heilen? Ich glaube, Jesus, Gott kann unsere Seele heilen. Deswegen so wichtig, zu ihm umzukehren und sagen, Jesus, ich möchte so leben, wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist. Ich glaube, dass das meiner Seele gut tut. Ich glaube, dass wir dann auf dem Weg bleiben, dass wir solche Unglücke wie dieser Mann überleben können, ohne wahnsinnig zu werden. Und ohne sich einfach nur in die Ecke zu hocken und sagen, Schluss. Wir lesen immer wieder, dass Menschen umgekehrt sind, dass Menschen ihren Weg verändert haben oder dass sie gesagt haben, jawohl, ich bin auf dem richtigen Kurs. Ich kenne schon Gott von Kind an, ich habe ihn kennengelernt, ich habe von ihm gehört und es ist ein guter Kurs und ich will keinen anderen Kurs. Ich will nicht mir irgendwas ganz anderes angucken. Ich will nicht meine Überzeugung über Bord werfen. Manchmal machen das ja Leute, wenn eine Krise kommt, gell? Wenn eine Ehe geschieden wird, auf einmal machen sie alles anders. Und du triffst sie manchmal und erkennst sie nicht wieder. Und Dinge, die, Werte, die sie früher hatten, haben sie auf einmal total über Bord geworfen. Ich denke, weil einfach ja, der Sturm so groß war. Und nach einer Zeit fangen sie an, neu zu sortieren. Und ich will das nicht verurteilen, weil schwierige Dinge können zu jedem kommen. Aber dieses, was sind meine Glaubensüberzeugungen? Was tut meiner Seele gut? Wie kann ich entsprechend meiner Überzeugung leben? Jemand hat mal gesagt, wer für alles offen ist, der kann nicht mehr ganz dicht sein. Salopp gesagt, ja. Wer für alles offen ist, der kann nicht mehr dicht sein. Wisst ihr, wir wären ja gerne so tolerant, dass egal, was uns unsere Freunde und Bekannten erzählen, dass wir sagen, oh ja, das finde ich klasse. Nur wenn du zu allem, oh ja, das finde ich klasse, sagst, kannst du ja eigentlich nicht ganz dicht sein, richtig? Wenn der eine sagt, oh, ich habe betrogen und gestohlen und weißt du was, ich wurde nicht erwischt. Oh, sagst du, oh, das ist super, alles klasse. Ja, Mensch, hast du einen Tipp? Wie macht man das so? Ja, Dorknet und so weiter. Leute sagen, oh, super, ich kann da Dinge machen. Und wenn du da Stellung beziehst, du sagst, nee, du, das ist total, das passt nicht zu meinen Werten, das passt nicht zu meinen Glaubensüberzeugungen. Oh, hältst dich wohl für was Besseres. Oh, du denkst, du hast es raus, ja? Kommt ja dann schnell zurück. Hochinteressant, Jesus, der wäscht das gar nicht, macht das gar nicht wischiwaschi. In Matthäus 10, Vers 32 lesen wir, und wir werden ja heute auch das Abendmahl feiern, aber dieser Vers, Matthäus 10, 32, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ich finde das eigentlich sehr motivierend, oder? Wer sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Das ist krass. Jesus sagt, du, ich habe so einen Katalog an Werten, an Überzeugungen, und die habe ich mit euch Menschen geteilt, und ich lade euch ein, in die Beziehung mit mir, nach diesen Überzeugungen zu leben und zu handeln. Das heißt nicht, dass wir es perfekt hinbekommen. Das heißt nicht, dass wir es immer schaffen. Aber diese Überzeugung zu haben und sagen, Jesus, ich kenne deine Überzeugung, ich entscheide mich danach zu leben, ich lasse mich auf deinen Namen taufen, und dann versuche ich jeden Tag in diesen Überzeugungen zu laufen, und da, wo ich total daneben haue, wo ich total ausrutsche, wo ich total wieder es versaue, da weiß ich aber, wer die richtigen Überzeugungen von uns beiden hat. Und da komme ich zurück und sage, Vater, Jesus, vergib mir. Jesus, vergib mir, ich will nach deiner Überzeugung leben. Weil eines Tages will ich, dass Jesus, du neben mir stehst und du zum Vater sagst, guck mal, den muss ich dir mal vorstellen. Schau mal, den muss ich dir mal vorstellen. Sie haben mich nicht verleugnet und ich stehe zu ihnen. Das ist ja so das Ziel, gell? Eines Tages da zu stehen und zu sagen, wo Jesus sagt, mein treuer und gerechter Diener, da bist du ja. Der große Vorteil von starken Glaubensüberzeugung, von einem starken Glauben ist, und da bin ich davon überzeugt, eine enorme innere Stabilität. Das gibt es nicht als Medikament. Das wäre doch Hammer, oder? Wenn du Menschen, die wirklich wackelig auf den Beinen sind, psychisch, einfach sagen könntest, du nimm einfach die rosa Pille oder die blaue Pille oder die grüne Pille und danach ist einfach alles anders. Nein, ich glaube, der große Vorteil von starken Glaubensüberzeugungen, von einem starken Glauben, ist eine enorme innere Stabilität. Überleg mal, Jesus, er konnte all den Schmerz, all den Spott aushalten, weil er klare Überzeugungen hatte. Er wusste, was er macht, wofür er es macht und wo es hinführt. Er wusste, dass er in Beziehung zum Vater steht, und er war davon überzeugt, dass er wieder sterben und auferstehen würde. Die ersten Menschen, die ersten Christen, sie haben geglaubt, sie hatten ganz klare Überzeugung. Sie wussten, dass sie von Gott geliebt sind, sie wussten, dass ihnen vergeben ist, und sie wussten, dass nichts und niemand sie von der Liebe Gottes scheiden kann. Das war ihnen total klar. Sie waren wie eine, ich stelle mir vor, wie so eine Kerze, wie so ein Feuer, das niemand auslöschen konnte, egal wie viel drauf gepustet wurde. Es war so ein Feuer, das hat gebrannt. Und je dunkler es wurde, je mehr die Menschen sie geärgert haben, desto mehr hat das Licht geschienen. Ja? Das ist ja das Typische. Ne? Je dunkler du es machst, desto mehr siehst du eine Kerze leuchten. Die ersten Christen, sie wollten genau wie ihr Herr sich taufen lassen. Sie wollten vielmehr aus Überzeugung ein Leben ohne Gott verlassen und in ein Leben zusammen mit Gott hineintreten. Die Taufe ist nur ein Bild dafür. Viel wichtiger ist, dass innen drin was passiert, gell? Dass du sagst, ich verlasse mein Leben ohne Gott mit meinen Überzeugungen. Die sind nämlich nicht immer toll. Und ich gehe in ein Leben mit Gott, mit seinen Überzeugungen. Wisst ihr, meine Überzeugungen sind schon anders als die meiner Eltern. Und weißt du was? Die meiner Eltern sind schon anders als die meiner Großeltern. Und die meiner Kinder, ach, schon wieder was anderes. Gell? So wechselhaft, wovon wir überzeugt sind. Jesus sagt, leg deine Überzeugung ab und nimm meine Überzeugung an, weil die Ewigkeitscharakter haben. Und so ist die Taufe eigentlich nur die erste richtige, wichtige Entscheidung in diese Richtung. Danach werden wir jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Jeden Tag musst du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Entscheidungen treffen. Entweder in seiner Spur oder irgendwas anderes. Und oft werden wir abgelenkt, werden irgendwie durcheinander gebracht von dem Durcheinanderbringer. Aber es ist eine gute und wichtige Entscheidung. Es ist Teil unseres Fundaments, des Glaubens, auf dem wir stehen, sich taufen zu lassen, um einfach Jesus und den Menschen zu sagen, ich möchte mich für diesen einen Weg entscheiden. Ich möchte an Jesus glauben, an das, was er getan hat und das, was er sagt. Ich möchte in die Beziehung mit ihm reingehen. Und ich brauche Hilfe, Gebet, Unterstützung, um auf diesem Weg zu bleiben, weil das echt kein einfacher Weg ist. Die Bibel sagt, das ist eigentlich der schmale Pfad. Das ist nicht der einfache Weg. Das ist nicht der Weg, wo überall die Schilder sagen, hier lang, hier lang, hier lang. Eigentlich sagen alle Schilder, da lang, da lang, da lang. Und es ist eigentlich ein kleiner, unbequemer, unsicherer Pfad, den man erstmal finden und dann noch gut laufen muss. Es kann gut sein, dass Menschen hier in diesem Raum sind, die diesen Schritt noch nie gegangen sind, sich noch nie haben taufen lassen und die aber dieses Jahr diesen Schritt festmachen wollen. Und es geht wirklich nicht um das Außenrum, Wasser hin oder her und wie viel und um das Fest. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um diese klare Entscheidung, diesen Weg mit Jesus zu gehen und danach wirklich diesen Weg zu gehen, Schritt für Schritt. Darum geht es. Das hat Ewigkeitscharakter. In der Ewigkeit wird keiner fragen, ob du jetzt untergetaucht, übersprenkelt, Wasser einmassiert. Interessiert niemanden in der Ewigkeit. In der Ewigkeit hat nur Bedeutung, wofür habe ich mich entschieden? Was hat meine Seele mitgetragen? Wo war ich mit meinem Herz und Seele dabei? Und falls du jemand bist, der dieses Jahr diese Entscheidung treffen möchte, sich taufen zu lassen, dann will ich dich einfach einladen, das mit mir festzumachen, um für die Taufvorbereitung, dass das alles noch auch zeitlich klappen kann. Wobei, A, wir müssen dieses Jahr gar keine Taufe feiern und B, wenn wir so viele Leute haben, können wir auch jeden Monat eine Taufe feiern. Ja? Also wir haben keine Quote zu erfüllen, versteht ihr? Es geht nur darum, wenn Menschen sagen, jawohl, ich möchte diesen Weg gehen, dann möchten wir das mit ihnen feiern und möchten wir das mit ihnen begehen und vielmehr sie da begleiten. Aber wir haben keinen Druck, wir haben auch keine Quote zu erfüllen, ja? Als Gemeinde. Aber wir würden uns freuen, Menschen auf diesen Weg zu bringen. Wir werden ja in ein paar Wochen, haben ja einen Termin angesetzt, aber jetzt müssten eigentlich so die Taufvorbereitung beginnen. Ich komme zum Schluss und will dich einfach ermutigen, diese Entscheidung, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte deinen Überzeugungen nachfolgen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dazu jetzt nicht so einen Aufruf machen, wo du irgendwie die Hand heben kannst, weil ich nicht möchte, dass das ein emotionaler Moment oder aus der Emotion heraus ist. Weißt du, was ich meine? Die richtig wichtigen Entscheidungen, die musst du in Ruhe überdenken, sage ich jetzt mal. So platt gesagt, ob du ein weiteres Kind haben möchtest oder ob du ein Haus kaufen möchtest oder ob du einen Job wechselst. Das sind so Entscheidungen, die trifft man nicht aus der Emotion heraus, richtig? Da will man mal drüber schlafen und mal überlegen. Aber diese Entscheidung, Leben mit Jesus zu führen, ich kann es dir nur sagen, ist die beste und die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Aber ich würde mich natürlich total freuen, wenn du sie triffst und es mir mitteilst, weil dann würde ich jubeln. Ja? Aber es ist nichts, was wir aus der Emotion heraus machen sollen, weil die Emotion weiß nächsten Tag nicht mehr, ob das so richtig war. Kennst du ja so Entscheidungen aus Emotionen? Du machst irgendwas aus der Emotion und am nächsten Tag sagst du, boah, ich habe mich da mitreisen lassen, ich habe da irgendwas unterschrieben oder irgendwo geklickt oder irgendwas gekauft. Jetzt, was soll ich jetzt damit? Jetzt ist es schon bestellt. Heute würde ich das anders treffen. Das war so aus einer Emotion heraus. Aber wenn du etwas aus einer Überzeugung heraus entscheidest, das hat Halt, das hat Bestand morgen noch. Und nach solchen Entscheidungen sehnt sich Gott. Deswegen will ich dich ermutigen, dir darüber Gedanken zu machen und zu einer Entscheidung zu kommen. Das schon. Zu der richtigen Entscheidung zu kommen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl sagt Jesus im Grunde genommen, bin gestorben für dich. Ich habe mein Leben hingegeben, mein Blut wurde vergossen zur Vergebung, du kannst Vergebung bekommen. Mein Körper wurde zerbrochen und darin ist auch Heilung. Und das alles habe ich für dich gemacht, aber es bringt nichts, wenn du das nicht annimmst, wenn du das nicht, wenn du das nicht willst, wenn du nicht sagst, jawohl, ich entscheide mich dafür. Und in der ersten Gemeinde, da war eigentlich dieses Abendmahl, dieses Essen, dieses, Brot und dieser Kelch, eigentlich eine kleine Erinnerung, wie so ein im Kopf, hey, wenn wir das zusammen essen, dann erinnern wir uns daran, dass wir alle diese Entscheidung getroffen haben. Da erinnern wir uns daran, dass diese Entscheidung in unserem Leben bereits gefällt wurde und das ist so ein, das Abendmahl ist so eine Erinnerung daran. Genauso wie zum Beispiel bei mir der Ehering, ist eigentlich nur eine Erinnerung daran, dass ich eines Tages vor Gott und den Menschen Ja zu meiner Frau gesagt habe. Mehr ist das nicht, aber es ist schon eine Menge. Es ist eigentlich nur eine Erinnerung. Das viel Wichtigere ist der Inhalt, der dahinter steht. In dem Fall die Beziehung zu Jesus, dass ich jeden Tag sage, Jesus, ich möchte auf diesem Weg laufen mit dir. Und das Abendmahl soll uns auch daran erinnern, oh, wenn wir eigentlich wissen, wo wir lang laufen sollen, aber wir haben diesen Weg aus irgendwelchem Grund verlassen, dann ist dieses Abendmahl eine Einladung von Jesus an dich, wo er sagt, komm doch bitte wieder auf meinen Weg. Das Beste, was ich für dich gemacht habe. Komm doch bitte auf meinen Weg, glaube an mich, lebe in meinen Glaubenssätzen. Lebe in der Beziehung zu mir. Und so ist es auch ein Versöhnungsmahl, kann man auch sagen. Ja? Wo wir sagen wieder, Jesus, es tut mir leid, ich habe mich irgendwo entfernt, aber ich möchte zurück. Und es ist auch ein Versöhnungsmahl zu den Menschen, wo Gott sagt, wenn du mit Menschen im Streit bist, wo Jesus sagt, eigentlich kannst du es dir nicht leisten, mit Menschen im Streit zu leben, weil das deiner Seele schlecht tut. Und ich möchte, dass du Vergebung aussprichst oder um Vergebung bittest die Menschen und wieder ins Reine kommst, dass deine Seele Ruhe findet. Und du weißt selber gerade, ob deine Seele ruhig ist oder ob deine Seele irgendwo total unruhig ist, weil du mit Menschen im Konflikt bist. Und so soll das Abendmahl jetzt eine Einladung sein, wo du sagst, Jesus, bevor ich das Abendmahl nehme, möchte ich das in Ordnung bringen. Möchte ich zumindest den Entschluss fassen und sagen, Jesus, ich möchte die Sache in Ordnung bringen. Ich möchte wieder meinen Frieden haben. Und dieser Mann hat ja gesungen in diesem Lied, mir ist wohl, oder ja, mir ist wohl in dem Herrn. Der hat in solchen Umständen seinen Frieden mit Gott gehabt. Also kannst du es auch. Es ist ja nur die Sache von deinem Willen. Und ich wünsche, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, dass deine Seele sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn. Jesus, ich danke dir für das Brot und ich danke dir für den Wein und den Kelch und den Saft, Herr. Danke für diese Dinge, die du uns als Erinnerung schenkst, Herr. Herr, hilf uns, alles zu tun, dass wenn wir das Abendmahl an uns vorbei laufen haben, wenn wir es nehmen können, dass wir wirklich sagen können, Jesus, mir ist wohl in dir, mir ist wohl in dem Herrn. Meine Seele kommt zur Ruhe in dir. Ich möchte, dass meine Seele zur Ruhe kommt in dir, denn du hast alles dafür getan. Es hängt nur von mir ab, was ich daraus mache. So segne, Herr, diesen Kelch und dieses Brot und hilf uns wirklich mit dir im Frieden zu leben und im Frieden zu laufen und mit den Menschen. Amen.